NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
2. April 1798. Der Geburtstag des Dichters und Germanisten August Heinrich Hoffmann von Fallersleben.
Polen im vorigen Sommer. Fußball-EM. Vor dem Spiel Deutschland gegen Italien. Die Stadionkamera gleitet über die Gesichter der deutschen Mannschaft.
Podolski, Özil, Boateng und Khedira schweigen. Kroos summt ängstlich.
So wird es die Bild-Zeitung kommentieren und schimpfen auf.
Die Hymnenverweigerer von Warschau.
Ich habe hinterher gelächelt,
sagt Kurt Schuster.
Die Italiener haben auch tatsächlich gewonnen, weil sie besser gesungen haben. Die haben sich in eine gewisse Begeisterung hineingesungen.
Die Bild-Zeitung weiß,
schon bei der Hymne hatten wir verloren.
Man könnte ja diesen jungen Leuten immer mal einen Text der Hymne zuschicken,
sagt Brigitte Blankenburg.
Haben wir ja auch sogar schon mal gemacht.
Ein Gesangsnachhilfebrief an die Fußballer.
An die Fußballer, ja.
Kurt Schuster und Brigitte Blankenburg leben beide in einem Ort, wo auf die Nationalhymne wirklich Wert gelegt wird. Und dieser Ort ist weder die Bild-Zeitung noch der Fußballplatz, sondern heute ein Stadtteil von Wolfsburg. Der kleine Ort heißt Fallersleben und ist ein Idyll.
Ja, Sie sprechen mir aus der Seele.
Er besteht aus hübschen alten Fachwerkhäusern. Und in einem dieser Fachwerkhäuser,
dort oben, an der rechten Hausecke, das letzte Fenster.
Dort wurde August Heinrich Hoffmann von Fallersleben geboren, der Dichter des Deutschlandliedes. Das war heute vor 215 Jahren.
Am 2. April 1798.
Sein Ruhm ist unvergänglich, steht auf der Gedenktafel am Haus.
Sein Ruhm ist unvergänglich, in diesem Ort bestimmt. Denn hier gibt es nichts, was nicht in irgendeiner Art und Weise an Hoffmann erinnert. Es gibt ein Hoffmann-Bier, ein Hoffmann-Brot, Hoffmann-Straßen, die Hoffmann-Gesellschaft natürlich.
Von der Hoffmann-Gesellschaft ist Kurt Schuster der Präsident.
Außer Hoffmann-Kugeln, à la Mozart-Kugeln, gibt es hier eigentlich alles.
Das Hoffmann-Museum ist untergebracht im Schloss Fallersleben und wegen Umbaus bis auf Weiteres geschlossen.
Ja, leider.
Brigitte Blankenburg war bis zur Schließung fürs Museum verantwortlich.
So, bitte.
Auch die Hoffmann-Gesellschaft ist im Schloss untergebracht.
Sie sehen vor sich Hoffmann.
Aus Stein.
Als alter Mann.
Wer aber war dieser August Heinrich Hoffmann von Fallersleben? Geboren wurde er in einer Zeit des Umbruchs.
Als er hier so 5, 6 Jahre alt war, war Fallersleben kein ruhiges Städtchen wie jetzt.
Die napoleonischen Kriege, wechselnde Besatzungen, durchziehende Heere.
Französische, russische, preußische, hannoversche.
Schließlich französische Besatzung. Spitzel und französische Geheimpolizei sind allgegenwärtig.
Die besten Mittel zur gänzlichen Unterdrückung der Wahrheit und jeder vaterländischen und freisinnigen Regung.
Schon der junge Hoffmann beginnt, die Franzosen zu hassen.
Ja, das kann man sagen.
Diese Scheusale der Menschheit, diese tollen Hunde.
Er beginnt, Gedichte zu schreiben. Freiheitsgedichte.
Ich dichtete jetzt Freiheitslieder in und außerhalb der Schule.
Als Napoleon besiegt ist und die Franzosen aus dem Land sind, bleibt bei ihm trotzdem Unzufriedenheit.
Der Adel trat mit der größten Anmaßung wieder auf und suchte seine alten Vorrechte und Bevorzugungen auf alle Weise wieder geltend zu machen. Alle höheren Staatsstellen wurden mit Adligen besetzt.
Er selbst ist nicht adelig. Streng genommen heißt er nur August Wilhelm Hoffmann.
Und Hoffmänner gibt es wie Sand am Meer.
Hat sich einfach so als Künstlernamen den Namen seiner Geburtsstadt gegeben.
Es ging bestimmt nicht darum, sich einen Anstrich von Adel zu geben. Es ging eher geradezu um eine Provokation gegenüber dem Adel.
Ja, provozieren will der junge Mann. Schon sein Äußeres. 1,96 Meter groß ist er und wild soll er herumgelaufen sein.
Mit 6 Bärten im Gesicht und zerrissenem Wams,
schreibt ein Zeitgenosse. Die Mutter hat ihm ständig in den Ohren gelegen, er solle sich doch bitte den Bart schneiden und was Ordentliches anziehen. Vergeblich. Er beginnt mit dem Studium der Theologie in Göttingen, dann schwenkt er um auf Philologie und Altertumskunde.
In der damaligen Zeit das Wunschstudium manch eines jungen Mannes.
Er will nach Griechenland, nach Italien, Altertümer erforschen. Dann aber trifft er in Kassel auf die Brüder Grimm.
Liegt Ihnen Ihr Vaterland nicht näher?
Soll Jakob Grimm ihn gefragt haben.
Ich höre die Worte noch heute. Ich entschied mich für die vaterländischen Studien, deutsche Sprache, Literatur und Kulturgeschichte und bin ihnen bis auf diesen Augenblick treu geblieben.
Die Germanistik kam gerade auf an den Universitäten, das heißt, das sich beschäftigen mit deutscher Literatur oder literarischer Tradition.
Wie seine berühmten Vorbilder, die Grimms, will auch er alte Texte suchen, sammeln, herausgeben. Das klingt heute harmlos. Damals war das revolutionär.
Wenn jemand sagt, er studiert Germanistik, dann hatte er im Hinterkopf ein politisches Programm.
Deutschland ist ein Flickenteppich.
Das sind 39 Staaten gewesen.
Der Traum von der eigenen Nation führt über die kulturelle Einheit und die soll die Germanistik stiften.
Man kann sich das nicht politisch genug vorstellen.
Hoffmanns größter Traum, eine Professur. Auf Vermittlung eines Bekannten bekommt er eine Stelle in Schlesien, in Breslau. Nicht als Professor, als Bibliotheksangestellter. Breslau, das ist für ihn das Ende der Welt.
Es macht auf mich gar nicht den Eindruck einer deutschen Stadt.
Damals gehört Breslau zu Preußen.
In den schmalen Straßen zwischen hohen, finsteren Häusern bewegte sich langsam eine wühlige Volksmenge, darunter Kerle in schmierigen Schafspelzen, alten Schlafröcken, Bettler in zerlumpten Kleidern.
Er wird sich hier nie wohlfühlen, aber trotzdem 20 Jahre bleiben, denn die Universität Breslau ernennt ihn eines schönen Tages dann doch zum Professor.
Für deutsche Sprache und Literatur.
Er war notorisch unzufrieden, mit der Bezahlung unzufrieden, mit seinen Kollegen.
Mit der politischen Situation. Er dichtet.
Von allen Wünschen in der Welt nur einer mir an jetzt gefällt. Nur Knüppel aus dem Sack.
Als er dies schreibt, haben 7 Professoren in Göttingen gerade ihren Lehrstuhl verloren, weil sie sich der Fürstenwillkür nicht beugen wollten. Darunter auch die Brüder Grimm.
Wenn man dieses erste politische Lied, das er gemacht hat, dieses
Knüppel aus dem Sack,
sich genau anschaut, dann wussten die damaligen Leute genau, dass das ein ganz gefährliches Lied für ihn werden würde.
O Märchen, würdest du doch wahr, nur einen einzigen Tag im Jahr, o Knüppel aus dem Sack.
Und das endet jeweils refrainartig mit
aufs Lumpenpack, aufs Hundepack.
Und das Hundepack oder Lumpenpack, das war der König von Hannover. Denn der König von Hannover hatte diese Göttinger 7 aus dem Amt entfernt.
300 Protestlieder lässt der dichtende Professor im ersten Schwall drucken. Sie werden bald von Studenten und Widerständlern im ganzen Land gesungen. Und das wird auch ihn sein Amt kosten.
Indem der Verfasser auf solche Weise der öffentlichen Ordnung, den Landesherren und bestehenden Zuständen feindselige Lieder verbreitete,
so der Urteilsspruch,
hat er seine Pflichten als öffentlicher Lehrer gröblich verletzt und seine Unfähigkeit zur Verwaltung des ihm anvertrauten Lehramtes dargelegt.
Hoffmann träumt von einem einigen Deutschland, frei von Bevormundung und Obrigkeitsstaat. Es ist ein häufig geträumter Traum in jenen Tagen.
In dieser Zeit entsteht auch dieses Deutschlandlied, das Lied der Deutschen.
Deutschland, Deutschland über alles in der Welt, wenn es stets zu Schutz und Trutze brüderlich zusammenhält.
Zu singen sein soll das Lied zu einer altbekannten Melodie. Gott erhalte Franz den Kaiser. Statt feierlich einem Monarchen zu huldigen, soll es nun auf die deutsche Einheit einschwören.
Diese feierliche Stimmung, die man heute hat, wenn man Einigkeit und Recht und Freiheit singt.
Also die dritte Strophe, die heutige Nationalhymne.
Die ist, als das entstand, durchaus nicht da gewesen. Das war eine politische Provokation, dieses Lied.
Der Hamburger Verleger Julius Campe erkennt sogleich das Potenzial des Liedes als Trinklied.
Aber eigentlich vom Trinken steht ja gar nicht so viel drin.
Deutsche Frauen, deutsche Treue, deutscher Wein und deutscher Sang.
Wein, Weib und Gesang in vaterländischen Runden.
Männergesangsvereine sprießen wie Pilze aus dem Boden in der damaligen Zeit. Und die sind alle nicht nur des Saufens wegen zusammengekommen, sondern die hatten auch ein politisches Anliegen. Das gleiche Anliegen, was in der dritten Strophe steht.
Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand. Blüh im Glanze dieses Glückes. Blühe, deutsches Vaterland.
Zur letzten Zeile hatte Hoffmann einen Alternativvorschlag, der noch auf die Bedeutung als Zechlied hinweist.
Stoßet an und ruft einstimmig hoch das deutsche Vaterland.
Unzählige Lieder hat Hoffmann geschrieben, denn nach seiner Entlassung als Professor braucht er dringend Geld. Jahrelang tingelt er durch das Land ohne festen Wohnsitz. Aber gefeiert als politischer Liedermacher.
Er hat das auch genossen. Er hat Applaus genossen und er hat reichlich davon bekommen.
Die meisten seiner politischen Lieder sind heute vergessen. Aber es gibt unzählige Texte von ihm, die bis heute jedes Kind kennt. Hoffmann von Fallersleben. Auch von ihm. Oder
Männlein steht im Walde ganz still und schumm.
Oder
summ, 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 Bienchen summ herum.
Weit über 500 zum Teil bis heute populäre Kinderliedtexte stammen von Hoffmann von Fallersleben. Nur weiß das heute kaum noch ein Mensch.
Das Kennzeichen der Popularität seiner Kinderlieder ist doch, dass man gar nicht weiß, dass sie von ihm sind.
Hoffmann wird sein Leben als Bibliothekar im Schloss Corvey beschließen. Dort stirbt er im Alter von 75 Jahren. Sein größter Erfolg, das Lied der Deutschen, wird 1922, also in der Weimarer Republik, zur Nationalhymne erklärt.
Ich bin Hoffmann-Fan, ich finde die natürlich gut, das ist ganz klar.
Als nach dem Zweiten Weltkrieg Deutschland, Deutschland über alles nicht mehr ganz passend erscheint, kürzt Konrad Adenauer kurzum. Seitdem ist nur noch die dritte Strophe die deutsche Hymne.
Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland.
Ein wunderschöner Text, ein demokratischer Text. Und das ist ja immer das Anliegen auch von Hoffmann gewesen,
sagt Brigitte Blankenburg. Nur eine Strophe ist ja auch viel leichter zu merken, zum Beispiel für Fußballer. Zurück ins EM-Halbfinale, zurück ins vorige Jahr nach Polen.
Podolski, Özil, Boateng und Khedira schweigen. Kroos summt ängstlich.
So die Bild-Zeitung und beschwert sich über mangelnden Patriotismus.
Memmen,
schimpft das Boulevardblatt.
Die Deutschen, die Lippen nicht auseinandergekriegt haben, haben sich dann verabschieden müssen vom grünen Rasen.
Bild meint,
zeig mir, wie du singst und ich sage dir, wie du spielst.
Gefordert wird gar eine Singpflicht für Nationalspieler.
Das ist ja nun immer eine Sache jedes Einzelnen, ob ich das mit singen möchte.
So sah es auch der Bundestrainer.
Die Hymne zu singen, ja, das ist schön. Aber das ist noch lange kein Beleg dafür für die Qualität einer Mannschaft.
Denn gewonnen haben die Europameisterschaft am Ende die Spanier. Obwohl die nie gesungen haben. Keiner von denen. Die spanische Hymne hat nämlich gar keinen Text.
Im Zeitzeichen erinnerte Marco Rösseler an August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, der am 2. April 1798 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
N24.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.